Der Hansa Invest Podcast.
Börsenradio Network AG.
Für mich ist China ein gutes Beispiel dafür, zu sehen, was wirklich abgeht, wenn man seine Pläne umsetzt. Aus unserer Sicht heraus sollten jetzt einige schöne Jahre vor den Wasserstoffaktien liegen.
Wir machen Börse hörbar und verständlich.
Mein Name ist Juncker, Gerd Juncker. Ich bin Geschäftsführer von Grünes Geld. Wir sind ein Vermögensverwalter aus Aschaffenburg, ein Unabhängiger. Uns gibt es seit 25 Jahren. Und wir beschäftigen uns intensiv mit Zukunftsthemen, mit Nachhaltigkeitsthemen, unter anderem mit Wasserstoff.
Willkommen beim Börsenradio. Ich bin Andi Groß. Wasserstoff gilt ja als flüssiges Gold und auch möglicher Schlüssel zur Energieunabhängigkeit. Dieser Fonds GG Wasserstoff, den wollen wir gemeinsam anschauen, wollen uns aber auch allgemein zunächst einmal nähern, Chancen und Risiken ein bisschen abklopfen. Nachhaltige Anlagen haben ja durchaus deutlich an Zugkraft verloren. Das war ja mal ganz anders. Aber ich habe den Eindruck, es kommt wieder aufs Tableau. Warum kommt Wasserstoff zum Beispiel gerade jetzt zurück?
Ja, also es gibt einen besonderen Antreiber. Also für Wasserstoff sprechen ja die zwei großen Punkte. Das eine ist wirklich der Nachhaltigkeits-, der Umweltaspekt. Ja, dass wir Wasserstoff brauchen für eine Energiewende, für einen Umbau weg von den fossilen Energiequellen hin zu sauberen Energien. Dafür brauchen wir Wasserstoff. Aber der zweite große Punkt, den wir schon immer hatten, der ist jetzt allerdings wieder ganz in den Vordergrund gerückt. Und zwar, wenn wir über die Energieunabhängigkeit sprechen, die speziell natürlich die Kontinente Europa und Asien betrifft. Ja, weil die USA haben Öl und Gas, die Golfländer haben Öl und Gas, Russland hat Öl und Gas, aber China und Europa und Deutschland, wir haben eben keine eigene Ölversorgung, keine Ölquellen, keine Gasquellen. Wir müssen alles importieren und mit Wasserstoff haben wir da die Chance, deutlich unabhängiger zu werden.
Kann man sagen, Wasserstoff zum einen flüssiges Gold, so hatte ich es ja in der Anmoderation genannt, oder auch Öl der Zukunft. Wie sieht denn das aus? Wo ist es wirtschaftlich wirklich unverzichtbar? Oder auf der anderen Seite, wo bleibt dann zum Beispiel eine Batterie überlegen?
Ja, also der Hintergrund, den du da ansprichst, ist, dass die sauberen Energien in der Regel ja Strom bedeuten. Ja, wir gewinnen über Windräder, Solar, Wasserkraftwerke, gewinnen wir Strom. Und überall, wo wir diesen Strom direkt nutzen können, sollten wir das auch tun. Dann gibt es noch die Stufe, dass wir einen Zwischenspeichern in Batterien oder Akkumulatoren, wie wir im Deutschen eigentlich korrekterweise sagen würden, und die haben aber nur eine bestimmte Speicherkapazität. Wenn es um andere Anwendungen geht, wo die Akkumulatoren am Ende dann viel zu schwer werden, dann brauchen wir was Neues mit einer hohen Energiedichte. Und das ist eben der Wasserstoff, der 100-mal mehr Energie speichern kann pro Kilogramm als die Batterien. Und da gibt's Anwendungsgebiete wie die Flugzeuge, ja, einen großen Jumbojet mit Batterien fliegen zu lassen, wird nie wirklich klappen, einfach weil man viel zu viel Gewicht dort mitschleppen wird. Es gibt Anwendungsgebiete wie die Stahlerzeugung, die ja so 7-8% der weltweiten Treibhausgasemissionen verursacht. Und um die zu dekarbonisieren, brauchen wir grünen Wasserstoff. Die Schwerlast-LKWs, die lange Strecken fahren und innerhalb von 10, 15 Minuten betankt werden wollen, das wird ein Thema sein, wo wir nicht mit Batterien zurande kommen, sondern wo wir Wasserstoff nutzen werden.
Wasserstoff ist ja auch so ein Reizthema. Es gibt ja durchaus kritische Anmerkungen. Wie sind die einzuschätzen, sodass die Standardargumente sind, ah, das ist viel zu teuer, funktioniert eh nicht, ist ineffizient und letztendlich ohne dauerhafte Förderung funktioniert das nicht. Was kann man den Kritikern entgegnen?
Ja, das sind ja jetzt mehrere Argumente, die man eigentlich zerpflücken müsste, aber das Hauptargument sind heute die Kosten. Klar, Wasserstofflösungen sind heute noch ziemlich teuer, werden auch in Zukunft wesentlich billiger werden. Also wenn ich mir den Preis für grünen Wasserstoff in Deutschland anschaue, sind wir bei 8 US-Dollar pro Kilogramm grünen Wasserstoff in etwa. In China sind wir schon bei 3 Dollar. Also das heißt, da haben wir schon noch viele Möglichkeiten, wesentlich günstiger zu werden. Das ist klar. Aber man muss sich natürlich fragen, was ist die Alternative dazu? Und wenn ich sage, na ja Gott, der grüne Stahl, das ist mir zu teuer, ich mache einfach weiter mit dem jetzigen, treibt dann die Klimaerwärmung voran, treibt auch die Abhängigkeit von anderen Staaten voran, die wir halt dadurch haben, dann sind diese Alternativen noch wesentlich teurer als eine Umstellung auf Wasserstoff.
Der derzeit wieder eskalierende Nahostkonflikt hat ja wieder einmal gezeigt, wie abhängig Europa vom Thema Energie ist. Wasserstoff kann ja diese Abhängigkeit möglicherweise senken. Ist das dann tatsächlich so? Oder treiben wir dann den Teufel mit dem Belzebub aus und es stehen neue Abhängigkeiten bei Importen und Infrastruktur?
Jein. Also theoretisch hätten wir so viel erneuerbare Energien in Deutschland, dass wir davon auch so viel Wasserstoff erzeugen könnten, dass wir unsere Energieversorgung komplett unabhängig in Deutschland betreiben. Das wird aber am Ende dann viel zu teuer werden. Das heißt, wir werden Wasserstoff auch importieren. So grob gesehen hatten wir mal in den Wasserstoffstrategien der Regierungen vorgesehen, die Hälfte zu importieren, die Hälfte selbst zu erzeugen. So, und der Vorteil ist aber, Öl und Gas kriegen wir im Wesentlichen von 3, 4, 5 Ländern auf der Erde. Grünen Wasserstoff können 100, 120, 150 Länder auf der Erde erzeugen. Also das heißt, hier haben wir schon mal eine viel bessere Basis und wir können es natürlich auch in Europa produzieren. Spanien hat zum Beispiel hervorragende Voraussetzungen, um grünen Wasserstoff zu produzieren. UK, England, die wollen produzieren. Wir haben viel Windstrom. Norwegen mit Wasserkraft kann viel produzieren. Also das heißt, wir haben dann schon ganz, ganz andere Möglichkeiten. Und da will ich jetzt noch nicht mit der Möglichkeit anfangen, wir machen alles selbst, sondern selbst wenn wir importieren, wenn wir wesentlich breiter uns aufstellen können.
Dieses wir machen alles selbst, da kommen wir ja zwangsläufig im Grunde genommen wieder einmal nach China. China vereint 65%, also 2/3 der installierten Elektrolysekapazitäten und entsprechenden Projekten. Fast 60% der Produktionskapazitäten für Elektrolyse liegen ebenfalls dort. Es gibt ja zwei Perspektiven. Ist China der größte Wachstumstreiber oder Europas gefährlichster Wettbewerber?
Gute Frage. Sicherlich am Ende ist es beides natürlich. Ne? Für mich ist China ein gutes Beispiel dafür zu sehen, was wirklich abgeht, wenn man seine Pläne umsetzt. Ja, also wir haben, wenn wir zurückdenken, die erste Wasserstoffstrategie von Deutschland, die wurde damals noch von einem Minister Altmaier aufgesetzt vor 5, 6 Jahren. Das war so der Zeitpunkt, als auch China Wasserstoff entdeckt hat und vorantreiben wollte. Und wenn man sich jetzt anschaut, was in Europa aus den Plänen passiert ist und was in China passiert ist, dann ist es nicht so, dass bei uns nichts passiert ist. Also wir haben schon Punkte, ja, wir haben mit dem Wasserstoffkernnetz in Deutschland angefangen, aber jetzt Elektrolysekapazitäten, unsere Hersteller von Elektrolyseuren, wie es denen jetzt gegangen ist, das ist schon ein ganz, ganz trauriges Kapitel. China hingegen, die setzen natürlich, wenn die einen 5-Jahres-Plan haben, dann weiß jeder, der wird auch umgesetzt, dann lohnt es sich auch zu investieren. Die setzen das um und das ja macht teilweise schon traurig, wenn man es anschaut, wie langsam wir da sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch was Positives, ob der Elektrolyseur die Technologie jetzt in China sich dreimal besser wird oder in Deutschland. Am Ende werden wir alle davon Nutznießer sein. Natürlich würde man es irgendwie lieber sehen, wenn es bei uns auch geschehen würde.
Das Thema Wasserstoff, das hat ja auch viele Facetten. Das eine ist die Herstellung, die Elektrolyse, Energie, entsprechend grün, wenn das dann durch regenerative Energien geschieht. Das andere ist quasi die Nutzung dann wieder. Wie mache ich aus dem Wasserstoff entsprechenden Strom? Also in der Regel nimmt man da dann Brennstoffzellen. Aber dazwischen liegt eigentlich das dickste Fragezeichen und das ist der Transport. Wasserstoff, das wissen wir beide als Ingenieure, ist hochreaktiv. Das heißt, ein Funke genügt und dir fliegt das alles um die Ohren. Also es ist nicht trivial, eine Ladung Wasserstoff von A nach B, von China nach Europa zu schiffen, zu pumpen, was weiß ich. Welche Strategien hat man und welche wird sich durchsetzen?
Ja, also da werden wir mehrere Ansätze sehen. Also zum einen mal den Sicherheitsaspekt, der wird auch von vielen Anlegern, kriegen wir da Fragen dazu, den sehe ich gar nicht als so groß an, weil wir eben schon wirklich weit mehr als 100 Jahre Erfahrung mit dem Umgang mit Wasserstoff haben. Es ist natürlich kritisch, klar, man muss aufpassen, aber die Technik scheint mir ziemlich beherrschbar zu sein. Da gibt es auch wenig Vorfälle. Das Thema ist eher, wie machen wir es, wo kommen wir mit den Kosten raus? Und das wird unterschiedlich sein. Ja, wir kennen Wasserstoff ja als geruchsloses, farbloses Gas. So, man kann es als Gas transportieren. Also das ist zum Beispiel der Weg. Wir hier in Aschaffenburg haben eine Busflotte mit Wasserstoffbussen. Da wird das gasförmig alles gehandelt. Ja, da haben wir eine Wasserstofftankstelle. Da ist ein Wasserstoffgas drin. Mit 350 Bar wird das in die Tanks der Busse gebracht. Auch die Wasserstoff Pipelines, das Kernnetz, was wir hier in Deutschland mit 9000 Kilometern beschlossen haben und wo die ersten paar hundert Kilometer mittlerweile auch schon realisiert sind. Auch da ist das Gas in gasförmigem Zustand drin. Norwegen wird uns über Pipelines gasförmig den Wasserstoff liefern. Und damit kann man ja übrigens sehr hohe Energiemengen auch transportieren. Ja, also es ist auch denkbar, Wasserstoff im Norden Deutschlands zu erzeugen und als Gas in den Süden zu bringen. Damit kriege ich super hohe Energiemengen transportiert, viel besser, als wenn ich an Kupferleitungen, an Strom denke. So, und dann die ganz langen Strecken, also den Schiffstransport, ja, der Wasserstoff, der in Australien vielleicht produziert wird, der in Chile vielleicht produziert wird, den hier rüber zu bringen, da sieht es eher aus, als ob eine flüssige Variante das Mittel Wahl sein wird. Und da gibt's konkurrierende Versionen. Das eine ist, ich bringe den Wasserstoff in den flüssigen Zustand, muss ihn kalt machen, muss ihn unter Druck setzen, habe ich flüssigen Wasserstoff. Problem dabei, dafür gibt's noch keine Infrastruktur und keine Schiffe. Deshalb gibt's auch Derivate von Wasserstoff. Ammoniak, Methanol sind da die gängigsten oder die, die am favorisierten sind im Moment. Das heißt, ich wandle den Wasserstoff in Ammoniak zum Beispiel, dann habe ich Hafenanlagen, dann habe ich Schiffe für Ammoniaktransport, dann tue ich mir da von der Infrastruktur her wesentlich leichter. Also das ist die andere Variante. Vielleicht nutze ich auch das Ammoniak selbst. Ja, da gibt es Schiffsantriebe, die mit Ammoniak laufen. Ich muss das Ammoniak vielleicht gar nicht mehr cracken und wieder den Wasserstoff rausziehen. Das ja für die Zukunft zeigen. Favorit im Moment ist Ammoniak.
Ammoniak, ich habe gerade so ein Stechen in der Nase.
Ja, stinkt bestialisch.
Genau. Ja, also Herstellung ist das eine von Wasserstoff, die Elektrolyse, der Transport, da hatten wir jetzt drüber gesprochen. Verstromung ist ein Thema, was auch immer wieder angesprochen wird. Sind das diese Bereiche, sind das die Unternehmen, die dann, um jetzt auf den Fonds zu sprechen zu kommen, die im GG Wasserstofffonds dann auch zu finden sind?
Ja, klar, das ist das Universum. Also wir stellen uns da natürlich schon breit auf. Also wir decken die komplette Kette ab, was man braucht. Und das fängt schon vorne an, wenn ich über grünen Wasserstoff spreche. Dann sage ich natürlich, ich brauche auch Windstrom, Solarstrom, Wasserkraftstrom. Also das heißt, man findet vielleicht auch mal eine Vestas als größten Windturbinenhersteller im Fonds drin. So, dann geht's die ganzen Bereiche, die du genannt hast, durch. Es kann aber auch um Beschichtungshersteller gehen, ja. Also wenn ich eine Brennstoffzelle zum Beispiel habe, dann geht's da teilweise um ganz dünne Beschichtungen für Platten in der Brennstoffzelle drin. Da sind wir breit aufgestellt. Wir haben also Pure Player drin im Fonds, die sich nahezu ausschließlich um das Thema Wasserstoff kümmern. Meistens eher kleinere Unternehmen, hohe Wachstumszahlen, hohe Renditeerwartungen. Natürlich geht es bei denen auch dann schnell wieder stark rückwärts. Also da muss man echt aufpassen. Wir haben aber auf der anderen Seite den defensiveren Part vielleicht. Da haben wir auch Konglomerate, Großunternehmen drin. Hier in Deutschland kennen wir die Linde sehr gut, Industriegashersteller. Ungefähr 10% des Umsatzes machen sie mit Wasserstoff, sind Weltmarktführer im Bereich Wasserstoff, aber machen natürlich auch andere Dinge, als sich nur um Wasserstoff zu kümmern.
Wie stark treibt eigentlich das Thema KI, Rechenzentren, auch das Thema Wasserstoff? Ist das schon so ein KI-Play geworden, Rechenzentren-Play?
Ja, also hat man vielleicht im ersten Moment, denkt man da gar nicht dran, aber es ist in der Tat in den letzten 12 Monaten der größte Treiber gewesen für die Kursgewinne im Bereich Wasserstoff. Wir haben ja speziell in den USA, in Deutschland, Europa kommt es jetzt erst so ans Laufen, haben wir ja das Thema, dass viele große Rechenzentren für KI gebaut werden müssen. Und ja, wenn ich ein großes Rechenzentrum habe und brauche einen Stromanschluss, dann dauert es 5, 6, 7 Jahre, um ausreichend Power hinzukriegen, um die Leistung für das Rechenzentrum übers Netz zu kriegen. Das dauert natürlich viel zu lange, den Metas und den Googles dieser Welt. Das heißt, sie suchen nach Alternativen. Und eine Alternative ist, ja gut, der Diesel ist natürlich eine Alternative, der so zukunftsträchtig ist der natürlich nicht. Das heißt, die andere Alternative ist, ich nehme zum Beispiel Brennstoffzellen und erzeuge mir aus einem Gas vor Ort selbst meinen Strom. Und das ist eine Lösung, die braucht keine 5 bis 7 Jahre, sondern da sind wir bei 6 bis 12 Monaten. Ja, und die Anlieferung des Gases kann über Trucks, Trailers, per LKW sogar erfolgen. und habe damit Zeit gewonnen, bis vielleicht irgendwann mal auch ein Gasanschluss dort liegen würde.
Wie sieht's aus mit Performance des GG Wasserstoff, Volumen, Risiko? Also ihr habt ja angefangen im Jahr 2020, das war so der Wasserstoffboom schlechthin, und dann folgte aber fast schon klassisch nach so einer Boomphase folgt dann so der Absturz. Man sprach kaum noch über Wasserstoff, seht ihr auch bei eurer Performance. Wie sieht's denn jetzt heute aus, wo wir festgestellt haben, das Thema läuft wieder an?
Ja, glücklicherweise nach der Durststrecke, die uns auch natürlich frustriert hat und wo wir mit den Anlegern natürlich mitgelitten haben, sind wir froh, dass es ja just seit April 2025, das war der Zeitpunkt, als sich der Donald Trump hinstellte und seine Zolltafel in die Kameras der Welt streckte, just ab dem Zeitpunkt war der Tiefpunkt erreicht, und von da an sind die Wasserstoffaktien wieder gestiegen, sind auch stark gestiegen, und die 12-Monats-Performance ist so gut 50% aktuell. Also das heißt, wir sind jetzt in diese Phase gekommen, die man typischerweise erwartet, wenn erstmal die Euphorie groß ist, dann die Enttäuschung kommt und man jetzt in der Phase ist, wo jeder weiß, was ist realistisch und was können wir umsetzen, und wo wir jetzt einen Wachstumspfad, einen realistischen Wachstumspfad erreicht haben.
Was machen die Anleger? Sollen die jetzt einsteigen oder sollen sie weiter abwarten? Wenn ja, warum?
Ja, also gut, klar, der beste Zeitpunkt wäre natürlich vor einem Jahr im April gewesen. Da muss man echt sagen, die Börse klingelt nicht, die hat keine Glocke. Da wird nicht geläutet, wann die Aktien drehen. Aber aus meiner Sicht ist der Einstiegszeitpunkt nach wie vor gut. Wir werden mutmaßlich die nächsten Jahre ein schönes Wachstum sehen. Aber ich sage grundsätzlich bei jedem Themenfonds, bringt Zeit mit, macht einen Sparplan. Ja, also wenn ich heute vielleicht 10.000, 20.000 investieren will in das Thema, vielleicht halbieren, jetzt die Hälfte rein, den Rest dann über ein, zwei Jahre über einen Sparplan reinfließen lassen. Das sind so die grundsätzlichen Basics, die ich bei Themeninvestments eigentlich immer empfehle. Das gilt auch hier, weil klar, die genaue Zukunft wissen wir nicht. Aus unserer Sicht heraus sollten jetzt einige schöne Jahre vor den Wasserstoffaktien liegen.
Also sind ja auch Themen, die in der Industrie laufen, in den verschiedenen Industrien, also BMW zum Beispiel bringt jetzt den iX5 Hydrogen als Serienmodell. Industrieprojekte entstehen weltweit. Was wäre denn so der Knaller schlechthin, würde sagen, würdest, boah, darauf haben wir jetzt gewartet, auf diesen zündenden Moment, mit den Sprachbildern muss man bei Wasserstoff so ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt der Meilenstein, ab jetzt geht's aufwärts, was kann da sein?
Ja gut, wir müssten tatsächlich, also China geht ja einen schönen Weg voran, also da kann man sich gar nicht viel mehr wünschen. In Europa haben wir einige gordische Knoten zu durchschlagen, und ein Hauptgrund dafür ist, dass wir bei der Produktion grünen Wasserstoffs nicht vorangekommen sind, ist, dass wir die Regeln, was ist denn grüner Wasserstoff, aus einem guten Gedanken heraus viel zu streng gesetzt haben. Ja, wir haben gesagt, also grüner Wasserstoff ist es denn nur, wenn der Strom aus frisch für diese Anlage neu erstellten Windrädern oder Solarparks kommt. Er muss innerhalb von, ich glaube, 60 Minuten produziert sein oder 15 Minuten teilweise war da die Regelung. Und dann darf der nur für die Elektrolyse genutzt werden. Das sind brutal hohe Anforderungen. Und wenn wir das zum Beispiel, sagen wir, bei den Autos, bei der Elektromobilität als Anforderung gesetzt hätten, da hätten wir kein einziges Elektroauto auf die Straßen gebracht. Also das heißt, wir müssen hier die Anforderungen ein bisschen lockern, und dann sollte die Produktion in Deutschland und in Europa mal endlich hochkommen, und das würde den Preis runterbringen von dem Wasserstoff, und dann ja mit niedrigerem Preis dann kommen die Anwendungen, die kommen dann automatisch. Ja.
Wasserstoff bietet Chancen, ist aber noch teuer. Also bei uns, China, da ist ein ganz anderes Preisniveau, das ist dann schon wesentlich weiter, gilt als komplexes Thema. Und ist sicherlich auch von politischen Weichenstellen ein wenig abhängig. China bestimmt den Markt und damit auch die Perspektiven für Anleger. Gerd Juncker und der GG Wasserstofffonds von Grünes Geld. Vielen Dank, schönes Wochenende.
Ich danke Ihnen und dir und ja, schönes Wochenende.
Börsenradio Network AG.
Das war der Hansa Invest Podcast.